So jetzt. Zum Beginn der Predigt habe ich euch ein Bild mitgebracht mit der Frage, ob jemand weiß, wer diese Frau ist. Eine Mutter, ja. Der Name wäre nicht schlecht. Alle Lehrer und Pädagogen. Maria Montessori, richtig. Sehr gut. Du bist doch gar keine Pädagogin, aber trotzdem, sehr gut. Ja, sehr gut. Also eine der berühmtesten Pädagoginnen der Welt, wenn man so die Top 10 Pädagoginnen sucht, ist sie immer mit dabei. Das Schlüsselerlebnis war, sie hat ein Kind beobachtet, das, ihr kennt diese Kinderspielzeuge, wo man so geformte Sterne oder Klötze in das passende Loch bringen muss. Und sie hat ein Kind beobachtet, das also so ein Puzzleteil da hatte und verzweifelt, aber hochkonzentriert sich nicht stören ließ und überall versucht hat, ob das Ding reinpasst. Egal, was alle anderen gemacht haben, es war dem Kind egal. Ich muss das ein bisschen fester drehen, jetzt müsste es gehen. So. Und das hat sie so als Montessori-Phänomen entdeckt, dass Kinder, wenn man ihnen die richtigen Hilfsmittel an die Hand gibt, vieles selber erarbeiten können. Und so ein Lehrsatz von ihr, hilf mir, es selbst zu tun. Ja, dass Kinder vieles selber lernen können, wenn man sie nur lässt und die Umstände richtig sind. Wenn man jetzt so Lernpädagogen anschaut, dann gäbe es noch viele andere, die man nennen könnte. Es gibt auch viele christliche oder einige christliche, Johann Hinrich Wichern mit dem Rauen Haus in Hamburg, August Hermann Franke mit den Frankischen Anstalten in Halle. Dann gibt es Don Bosco von katholischer Seite, der eben ein Hilfswerk für Kinder oder pädagogisch da einiges gemacht hat. Was viele nicht wissen, ist, dass Jesus auch, was Lernmethoden angeht, ein guter Pädagoge war, lange bevor man so Rankings gemacht hat. Ich habe ihn nirgendwo gefunden im Ranking, aber eigentlich gehört Jesus meiner Ansicht nach da gut dazu. Denn Jesus hat das, wie Menschen lernen, sehr gut umgesetzt. Ich habe euch das nochmal mitgebracht, ihr habt es alle schon mal irgendwo gelernt, wie Menschen am besten lernen. Wenn man etwas nur hört, behält man 20%, wenn man etwas sieht, 30%. Die Kombination von beiden Hören und Sehen sind schon 50%. Wenn man die Menschen es nacherzählen und erklären lässt, bleibt 70% hängen. Und wenn Menschen es selber machen, dann ist das sogar zu 90% wirksam, dass man etwas lernt. Und das werden wir bei Jesus sehen, dass der ein guter Pädagoge war, weil er wollte, dass Menschen verändert werden, dass Menschen mit Gott in Beziehung bleiben. Ich nenne zwei Methoden, die heute eigentlich gar nicht groß drankommen, aber Jesus hat einmal Menschen unterrichtet, so das ganz normale Lernen. Ne? Einer steht hier und erzählt was, das hat Jesus auch gemacht. In Markus 4 heißt es in Vers 2, Jesus lehrte sie vieles. Was die Jünger und die Menschen wissen mussten, hat Jesus ihnen erzählt. Anders als wir es oft erleben, ich habe ja mal 4 Semester Wirtschaftswissenschaften studiert, erste Vorlesung BWL in Ruhr-Uni Bochum, der größte Hörsaal, 1000 Studenten im BWL-Vorlesung, 800 Plätze, also 200 saßen wer weiß wo oder standen wer weiß wo. Dann kam der Professor rein, hat sein Buch aufgeklappt und hat sein Buch vorgelesen. Zweite Vorlesung, das Gleiche. Dritte Vorlesung, das Gleiche. Nach wenigen Wochen waren noch 40 bis 50 Studenten in der Vorlesung, weil sie dachten, das Buch kann ich auch zu Hause lesen. Man hatte dem Dozenten, dem Professor so abgespürt, ja, er macht das, was er immer macht. Es wirkte nicht authentisch. Bei Jesus war das anders. Na, wenn Jesus gelehrt hat, hat er so gelehrt, dass Leute erschrocken sind, dass sie angerührt werden. In Markus 1, Vers 22 heißt es von Jesus, sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Wisst ihr, Jesus hat gelehrt mit Gleichnissen. Er hat die Leute abgeholt, wo sie sind, aus ihrem Leben hat sie zu Gott geführt. Er hat Gegenstandslektionen benutzt. Und das hat die Menschen bewegt, vor allem hat er mit Vollmacht gesprochen. Also dieser erste Gedanke nur ganz kurz. Wenn wir heute was lernen wollen über Gott, dann ist man mit diesem ersten Punkt immer noch gut beschäftigt. Wenn ich also etwas von Gott lernen will, ist es gut, ich schaue in sein Wort, die Bibel, denn da finde ich ja, was Gott zu sagen hat. Vielleicht ist das für uns nicht mehr ganz so spannend, als wenn Jesus es selber sagt, aber es redet ja immer noch Gott. Und deshalb ist das die erste und wichtigste Quelle für uns Christen, in Gottes Wort zu lernen, uns damit zu beschäftigen, weil wir dann als Christen auch etwas lernen können. Man kann das so, es gibt von Maria diesen Spruch, Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Und wenn man jetzt wie Maria Gottes Wort in dem Herzen bewegt, dann bewegt der Geist diese Worte und letztlich auch uns. Also darum ist die Beschäftigung mit Gottes Wort immer noch richtig gut und wichtig. Das Zweite, was man von Jesus lernt, steht eigentlich auch noch nicht im Text. Jesus lehrte durch sein Vorbild. Ein Bild habe ich euch mitgebracht. Menschen lernen durch Nachahmen. Das ist manchmal positiv, aber manchmal auch negativ, wenn man an den eigenen Kindern sieht, was man an sich selber vielleicht nicht mochte. Also wir lernen viel durch Nachahmen. Das ist gut und das hat Jesus auch gewusst. Und er hat es wirklich auch bewusst genutzt. Jesus hat die Jünger eingeladen. Sie waren 3 Jahre mit ihm zusammen unterwegs, um Jesus und das, was er gesagt hat, kennenzulernen. Das war ihm wichtig. Und was haben die Jünger in 3 Jahren erlebt, wenn sie mit Jesus unterwegs waren? Sie haben erlebt, Jesus ist echt authentisch. Da passte das, was er gesagt hat und was er gelebt hat, zusammen. Das war wichtig, dass die Jünger das sehen. Jesus, ja, das passt zusammen, das ist richtig, das ist wahr. Sie haben die Vollmacht Jesu erlebt mit jedem Wunder. Dem Markus-Evangelium am Anfang reiht sich ja Wunder an Wunder. Mit jedem Wunder hat Jesus unterstrichen, dass er der Messias und Gottes Sohn ist. Und das haben die Jünger hautnah mitbekommen, jedes Mal neu. Die kommen sagt, aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Jünger haben gesehen, wie Jesus gebetet hat. Das Gebetsleben Jesu ist ein Vorbild für jeden Christen. Vor jedem größeren Einsatz betet Jesus. Man hätte sagen können, wenn jemand nicht hätte beten müssen, weil er schon alle Macht hat, wäre es vielleicht Jesus gewesen. Im Gegenteil, Jesus wollte immer in der Abhängigkeit mit dem Vater stehen, hat den Jüngern das vorgelebt. Und sie sahen Jesus siegen. Sie sahen aber auch das Gegenteil. Sie sahen auch den verletzlichen Jesus. Als er über Lazarus weint, weil Lazarus gestorben ist, er weckt ihn zum Tode, aber es berührt ihn trotzdem, er weint über Jerusalem. Sie sehen sein Hadern oder sein Kämpfen im Garten Gethsemane, auch das bekommen die Jünger alles mit. Vor allem aber lernen sie in der Begegnung mit Jesus etwas, dass Jesus sie liebt, dass sie Geliebte sind. Wie Jesus mit Menschen umgeht, mit ihnen umgeht, und die Jünger haben in der Begegnung mit Jesus das als allererstes gelernt. Bevor sie irgendetwas tun sollen, sollen sie mit Jesus zusammen sein, geliebte Jesus sein und von ihm geprägt werden. Das finde ich für Christen sehr wohltuend befreiend. Das ist auch noch bis heute eine wichtige Lernmethode Jesu, dass wir in der Nachfolge Jesu bleiben, mit ihm unterwegs sind. Durch Gebet, wieder durch Bibellesen, durch andere Dinge, in Gemeinschaft mit Jesus durchs Leben gehen, weil uns das prägt und verändert. Der Heilige Geist möchte uns umgestalten, immer mehr in das Bild Jesu, dass wir Eigenschaften Jesu lernen, dass wir uns von ihm prägen lassen. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Das ist der Hauptgedanke für heute, dass man sieht, Jesus lehrte durch Praktikas, habe ich mal genannt, durch praktische Einsätze. So ähnlich wie du es erzählt hast, stellt euch vor, morgens wacht ihr auf und vor euch stehen 3 Leute vom Olympischen Komitee in Deutschland und sagen, sie hätten euch auserkoren, Deutschland beim Marathon zu vertreten. Dann fühlt man sich ein bisschen geschmeichelt. Wenn man dann ins Nachdenken kommt, merkt man, ich kann gar keinen Marathon laufen. Ich kann mich bemühen, aber in meinem jetzigen Zustand, ohne mich schlecht reden zu wollen, ich käme nicht weit. Also ich würde keine 42, so und so viele Kilometer schaffen. Utopisch. Auch alles bemühen nützt nichts, wie mit den Bällen. Ich müsste jetzt ein Trainingsprogramm starten. Ob ich das jetzt überhaupt nochmal wollte, ist eine ganz andere Frage. Aber man müsste wirklich sich reinhängen und üben, trainieren. Und nicht nur Sportler brauchen Übung. Jesus weiß, dass auch seine Jünger Training brauchen. Dass es nicht reicht, sie einfach nur ins kalte Wasser zu schmeißen, sondern dass sie Dinge lernen müssen durch Praktikas. Man weiß, man lernt eben am ehesten etwas, wenn man es selber ausprobieren darf. Und das nutzt Jesus, um seinen Jüngern entscheidende Wahrheiten zu vermitteln. Wir erinnern uns, Jesus beruft ja die Jünger zu Menschenfischern und er hat ihnen schon vorher etwas angekündigt. In Markus 3, den Versen 14 und 15, heißt es über die Berufung der Jünger: Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten, und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. So, jetzt haben die Jünger also in der Begegnung mit Jesus das schon mal erlebt. Jesus hat Dämonen ausgetrieben, Menschen gesund gemacht, einen Toten auferweckt, einen Sturm gestillt, all das haben sie mitbekommen. Aber etwas zu sehen und etwas selber zu machen, ist nicht das Gleiche. In der Theorie haben sie vieles mitbekommen und jetzt sagt Jesus, das, was ich angekündigt habe, das müsst ihr jetzt trainieren, üben. Sie bekommen Vollmacht, Wunder zu tun und er schickt sie los. Lernen durch Handeln. Jetzt lesen wir den Predigtext. Markus 6, Verse 7 bis 13, ich habe noch Vers 30 hinzugenommen. Da heißt es, er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte jeweils zu zweit aus, gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen aus einem Wanderstab, keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber kein zweites Hemd bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und dann heißt es in Vers 30, die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Also Holger hat vor kurzem über die Aussendung der 72 gepredigt, ein ähnlicher Text. Was Jesus hier verkündet, ist kein gültiges Prinzip für alle Christen, ohne Geldbeutel und so loszugehen. Darum geht es Jesus nicht. Das wird daran deutlich, dass er sie, als er es an einer anderen Stelle nochmal ausschickt, kurz vor seinem Tod, einen anderen Auftrag ihnen mitgibt. In Lukas 22 sagt er ihnen nämlich, dann fragte Jesus sie alle, als ich euch ausschickte, die gute Botschaft zu verkünden, und ihr hattet weder Geld noch Tasche noch Sandalen, hat es euch da an irgendetwas gefehlt? Und sie gaben zur Antwort, nein. Jesus fuhr fort, von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratsflasche besitzt, soll sie mitnehmen und so weiter. Da wird man deutlich, das war für diese Situation besonders. Jesus will die Jünger vorbereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr da ist, weil sie dann an seiner Stelle sozusagen seinen Dienst fortführen sollen. Und es ist gut, wenn man das eben schon mal geübt hat. Drei Gedanken schauen wir uns an, die Sammlung. Wir schauen Vers 7, da heißt es, er rief seine 12 Jünger zu sich. Also ehe Jesus die Leute wegschickt, müssen sie erstmal zu ihm kommen. Und das ist ein wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Vor der Sendung kommt immer erst die Sammlung. Vor jedem Auftrag, den wir haben, vor jedem Losgehen, muss man sich immer erst von Gott zurüsten lassen, vorbereiten lassen. Das geben lassen, was man braucht, bei ihm auftanken. Also wir sollen zu Jesus kommen, nicht zu uns selbst. Man muss zu Jesus kommen, weil er der ist, der das weitergibt, was man braucht. Warum ist es so wichtig? Ich kann Menschen nur weitergeben von Gott her, was ich selber von Gott empfangen habe. Menschlich kann ich denen gute Ratschläge geben und auch nette Worte sagen. Aber geistlich kann ich Menschen nur das mitgeben, was Gott mir in die Hand gelegt hat, was Gott mir in den Rucksack gepackt hat. Und wenn ich von Gott nichts empfangen habe, kann ich dem Menschen auch geistlich nichts geben. Wir kennen alle den Stelle aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und dann dieser Satz, der uns Menschen so schwer fällt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts heißt nichts Geistliches bewegen. Wir können viel ohne Jesus machen. Wir können viel Tamtam machen und viel losreißen. Aber das muss unter Umständen gar nichts bedeuten. Geistlich ist deshalb noch nichts passiert, wenn es nicht in der Verbindung aus Jesus geschieht. Maria Prean hat dazu einmal geschrieben, wozu sind wir fähig? Zu nichts. Null. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr wie viel tun? Nichts. Null. Und dann sagt sie, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Wahrheiten, die Gott in unser Herz bringen kann. Wir glauben immer noch, dass wir die leichten Dinge doch selber tun können. Aber er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Warum geschieht im Reich Gottes manchmal so wenig? Weil wir manchmal den Menschen nichts geben können, weil wir nichts haben. Weil wir nicht aus der Sammlung kommen, aus der Begegnung mit Jesus, sondern aus der Aktivität, aus der Betriebsamkeit, aus einer Programmatik, aber nicht unter Umständen von Gott. Wir können ihm manchmal nichts geben, weil unsere Hände leer sein mögen. Nochmal, also deshalb brauchen Christen Zurüstung. Darum feiern wir zum Beispiel auch Gottesdienst. Wir wollen Gott begegnen und uns zurüsten lassen, dass er uns korrigiert, ermahnt, aber auch gibt, was wir brauchen. Darum haben wir Hauskreise. Darum lesen wir in der Bibel. Darum haben wir als Christen auch Gemeinschaft, was auch wirklich wichtig ist, dass wir zugerüstet werden zu dem, was Gott uns mitgeben möchte. Und wisst ihr, es tröstlich ist, wenn man sich bei Jesus sammelt, dann wird er einen nirgendwo hinschicken, wo er nicht auch die Gaben gibt, die man braucht. Gott schickt einen nicht in Aufgaben, die wir nicht tun können, sondern in Aufgaben, die man in Abhängigkeit von ihm erreichen kann. In Vers 6 heißt es ja, und er gab ihnen die Vollmacht. Jesus schickt sie nicht einfach los, sondern gibt ihnen, was sie brauchen. Sie dürfen böse Geister austreiben. Später kommt dann noch dazu, dass sie gepredigt haben und Menschen heilen durften, dass das alles zu dieser Vollmacht dazugehört. Wisst ihr, geistliche Vollmacht ist immer etwas, was Gott Menschen gibt. Das kann man menschlich nicht sich zusprechen oder sagen, ich habe einfach die Vollmacht, weil ich Pastor bin oder weil ich Hauskreisleiter bin. Die Vollmacht muss von Gott kommen, sonst ist es angemaßte Macht, aber keine von Gott kommende Macht. Und man braucht diese Vollmacht. Die Jünger können dann Dämonen nur austreiben oder Kranke heilen oder das Wort Gottes predigen, dass Menschen sich verändern, weil Gott ihnen die Macht gegeben hat, dass sie das können, dass sich etwas bewegt. Das ist für uns ganz wichtig. Nochmal dieser Satz, Gott schickt uns nirgendwo hin, wo er uns nicht auch die Aufgaben gibt. Wir argumentieren oft wie Jeremia. Jeremia sagt zum Herrn, als er ihn berufen will, Herr, ich bin noch zu jung. Oder wir argumentieren wie Mose, der sagt, Herr, ich kann nicht gut reden. Und beiden sagt Gott, das weiß ich, aber das hindert mich nicht. Ich gebe dir mit, was du brauchst. Ich werde durch dich reden, ich werde dich gebrauchen, weil ich hinter dir stehe. Also, das war das Erste, die Sammlung. Das Zweite ist die Sendung. Bei einer Studentenkonferenz schwärmt ein junger Theologe in höchsten Tönen über die Seligkeit christlichen Lebens, wie schön es ist, mit Jesus unterwegs zu sein, das Leben zu genießen. Und das ist so ausschweifend, dass die anderen schon irgendwie denken, ja, jetzt ist auch gut, das reicht. Das immer so zu betonen, der alte Theologieprofessor, der schon lange tot ist, Alois Schlatter, nimmt einen Stuhl, haut ihn auf den Boden, dass Ruhe ist, und dann sagt er, darauf kommt es gar nicht an, dass der Herr Vikarius immer ein fröhliches Herzchen hat, sondern dass wir Gottes Willen tun, und setzt sich nieder. Man kann das falsch verstehen. Er war nicht gegen die Sammlung, ne? Das hat er auch immer betont. Aber er war dagegen, dass man zufrieden ist, einfach als Christ zu leben und nichts zu tun. Ne? Er hat gesagt, Gott hat Menschen berufen in eine Aufgabe. Das kommt eben nach der Sammlung, die Sendung. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind Gesandte. Die Apostel haben wirklich den Namen, das bedeutet übersetzt Gesandter. Sie sind Boten, die sozusagen ihren Chef vertreten. Und dann heißt es in Markus 6, Vers 7, Jesus sandte sie aus. Und daraus können wir jetzt was lernen und was mitnehmen. Das bedeutet für die Jünger und auch für uns, man soll in den Fußstapfen Jesu gehen. Wenn ich Gesandter von Jesus bin, dann bin ich klug beraten, wenn ich überlege, was hätte Jesus gemacht, wenn ich aus dieser Beziehung mit Jesus meinen Dienst gestalte, dass ich denke, mir bewusst bin, mein Dienst ist eine Erweiterung des Dienstes Jesu. Es knattert immer noch. Ist eine Erweiterung des Dienstes Jesu. Da, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, zu Hause, wo Gott dich hingestellt hat, bist du ein Bote, ein Gesandter Jesu. Nicht im Sinne wie der Apostel mit einem anderen Auftrag, aber Gott hat dich mit einer Absicht dort hingestellt, wo du bist. Dass du da ein Vertreter Gottes bist, ein Vertreter Jesu bist. Dann gibt ein zweites mit, sie sollten immer zu zweit unterwegs sein. Das hat verschiedene Gründe. Der erste und wichtigste Grund ist nicht der, den wir denken. Der erste und wichtigste Grund ist, dass für Juden immer zwei Zeugen auftreten mussten, damit etwas als wahr erwiesen ist. Wenn ein Zeuge etwas gesagt hat, war das so, als hätte keiner was gesagt. Es mussten zwei Zeugen übereinstimmen. In Markus 8 sagt Jesus, in eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. Die müssen zu zweit auf die Reise gehen, damit eben deutlich wird, dass ihre Botschaft wahr ist. Und dass, wenn Leute sie ablehnen, sie als zwei Zeugen auftreten können und sagen können, die Menschen haben nicht auf uns gehört. Das war der erste Grund, der wichtigste eigentlich. Der andere ist aber auch richtig und auch wichtig. Wenn man zu zweit geht, hat das auch ganz praktische, gute Folgen. Zwei Menschen können sich gegenseitig helfen, ermutigen. Wenn die alleine unterwegs sind, zwei werden nicht so schnell überfallen wie einer. Allein das schon praktisch. Sie können sich in ihren Gaben ergänzen, eine bessere Rechenschaft geben. Wisst ihr, der eine kann predigen und der andere kann im Hintergrund beten für den, der predigt. Und wenn die versucht sind aufzugeben, dann kann der andere sagen, komm, wir machen weiter, wir bleiben dran, Jesus hat uns geschickt. Einzelkämpfer haben es im Reich Gottes schwer. Und ich glaube, eigentlich ist das auch ganz selten richtig, dass man wirklich immer alleine unterwegs ist. Ich glaube, es hat wirklich ganz praktische Gründe, dass Gott zwei Leute schickt, weil wir uns so gegenseitig helfen können. So, was sagt er noch? Sie sollen im Vertrauen wachsen. Hier heißt es ja, sie sollen nichts mitnehmen, außer am Wanderstab, also unseren Sandalen. Kein Proviant, kein Geld, kein Beutel, kein zweites Gewand. Wisst ihr, Jesus ging es nicht darum, dass alle Christen asketisch leben sollen, das habe ich ja schon gesagt, nachher hebt das auf. Diese Sonderbestimmungen, die sollen vielmehr Zeichen sein für die Menschen. Die stehen für Friedfertigkeit. Wer nicht keine Waffe mit hat, keinen Stock zum Schlagen, da ist klar, der kommt in friedlicher Absicht. Es steht für Wehrlosigkeit, für Gottvertrauen, für die Dringlichkeit. Es gibt eine ähnliche Stelle im Alten Testament, das ist ganz interessant, beim Auszug aus Ägypten. Da liest man in 2. Mose 12, Vers 11, beim Essen, also beim Passaessen, sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen, euren Wanderstab in der Hand, esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Man kann das übertragen. Wenn die Jünger jetzt losgehen und predigen, verkündigen sie jetzt auch die Befreiung aus der Knechtschaft, aber eben aus einer anderen Knechtschaft, aus der Knechtschaft der Sünde. Und das ist eine dringliche Aufgabe und sie sollen sich nicht aufhalten lassen, sie sollen losgehen, sofort, ohne Vorbereitung. Und das zeigt eben, sie sollen auf Gottes Vorsorge vertrauen, dass Gott für sie sorgt. Wenn du nichts mit hast, dann hast du ja nichts. Dann bist du abhängig von der Gastfreundschaft der Menschen, aber vor allem davon, dass Gott den Menschen die Herzen öffnet, dass die Menschen dir die Türen öffnen und dich auch reinlassen. Und das sind Situationen, die Gott trainieren muss in deinem, meinem Leben, ihm zu vertrauen, auch wenn manchmal Dinge dagegen sprechen. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht von Hudson Taylor, schon ein bisschen älter, aber ist nicht schlimm. Mitternachts klopft es an die Tür von Hudson Taylor mit Dringlichkeit und er öffnet die Tür. Vor der Tür steht ein ärmlicher Mann und sagt, bitte kommen Sie schnell, meine Frau liegt im Sterben. Beten Sie noch bitte für meine Frau, also helfen Sie uns. Der Hudson Taylor schnappt sich Mantel und Hut und auf dem Weg fragt er, warum haben Sie denn keinen Priester gerufen oder keinen Arzt? Und da sagt er, die hätten beide nur Geld gewollt, aber wir haben schon seit Tagen kein Geld, wir haben nichts mehr essen, nichts zu essen, die Kinder sind krank, meine Frau liegt im Sterben, wir können ihnen nichts geben. Und dann denkt sich Hudson Taylor, der ein Silberstück noch in der Tasche hat, sein letztes Geldstück, da hätte ich zwei Geldstücke, dann könnte ich ja jetzt eins abgeben. Aber wenn ich das abgebe, habe ich selber nichts. Und er geht erstmal mit, kommt in dieses Haus und ist erschüttert von dem, was er sieht, wirklich total ärmlich, die Kinder verwahrlost, seit Tagen nichts gegessen, die Frau liegt im Sterben. Ein ganz schreckliches Bild, dass er erschüttert ist. Er denkt nochmal, hätte ich bloß zwei Münzen. Dann sagt er, Schluss jetzt, ich muss der Frau etwas erzählen. Und dann fängt er an, meine Aufgabe ist, eben diesen Menschen das Evangelium zu verkünden. Und dann sagt er diesen Leuten, sie brauchen nicht zu verzweifeln. Wir haben einen Gott im Himmel, der uns liebt und für uns sorgt, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Und da wird ihm selber bewusst, wie heuchlerisch das ist, wenn er sagt, ne, Gott wird für euch sorgen, wenn er ein Geldstück in der Tasche hat, aber sagt, ich will es nicht rausrücken. Und dann ist es ihm, als wenn er hört, gib das Geldstück her, gib's her. Und dann überreicht er sein Geldstück, seinen ganzen Besitz an diese Familie. Und dann kann er mit freiem Herzen ihnen das Evangelium sagen und sagt, wenn die Frau, wenn sie mit Jesus lebt, wenn du dein Leben an Jesus festmachst und jetzt stirbst, dann wirst du beim Herrn sein. Das kann er jetzt getrost sagen, weil er weiß, auf der anderen Seite konnte er der Familie helfen. Er kommt nach Hause und hat also jetzt kein Geld mehr, hat noch Nahrungsmittel fürs Frühstück, das ist alles. Und dann erinnert er sich an Bibelvers aus Sprüche 19, wer des Armen sich erbarmt, leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Und dann hat er gesagt, ja eigentlich habe ich das Geld ja nicht den Armen geschenkt, sondern Gott geliehen. Und jetzt muss ich einfach vertrauen, ich habe es ja den Leuten selber gesagt, dass das so geschieht. Nächsten Morgen setzt er sich an den Tisch, isst sein letztes Schälchen Porridge, also nicht unser deutsches Frühstück. Die Vermieterin klopft an seine Wohnungstür und sagt, jemand hätte ein Päckchen für ihn abgegeben vom Postboten. Kein Absender drauf, wer schickt mir ein Päckchen? Er wundert sich, öffnet es, darin findet er Handschuhe in Seidenpapier gewickelt und aus dem Handschuh fällt ein Goldstück heraus. Ein Brief liegt nicht bei. Hudson Taylor hat nie erfahren, wer ihm das Geld geschickt hat. Aber eine Silbermünze hat er Gott geliehen und Gott hat ihm wirklich das auch erstattet. Das wird nicht immer so laufen. Ne? Wir können jetzt nicht alle Silberstücke verschenken, um Goldstücke zu bekommen. Aber das Prinzip gilt, Gott, wenn er dich irgendwo hinschickt, wird er dir das geben, was du brauchst. Er wird dich versorgen. Ob du in die Mission gehst, bei der Arbeit was von Jesus sagst, ob du für Jesus irgendwas spendest, was vielleicht mehr ist als normal. Wenn Gott dir das aufs Herz gelegt hat, wird er es dir erstatten. Wird er dafür sorgen, dass du nicht zu kurz kommst. Das mussten die Jünger lernen, zu vertrauen, dass Gott sie mit allem versorgt. Und sie sollten die Wahrheit Gottes verkündigen und das tun sie auch. Wenn man griechisch, im Griechischen ist die Verbform von Predigen so geschrieben, dass die Hauptaufgabe eigentlich nicht das Vertreiben der Dämonen war, sondern die Hauptaufgabe war das Predigen. Und das Heilen und das Austreiben der Dämonen war sozusagen eine Folge, eine Begleiterscheinung ihrer Predigt, eine Bevollmächtigung der Predigt. Und sie predigen das, was Jesus getan hat. Kehrt um, kommt zurück zu Gott, ändert euer Leben, was wir hatten, als es um Umkehr ging. Sie sprechen vom Reich Gottes und wer das aufgenommen hat, der erlebt Heil und Heilung im ganzen Maße. Jesus heilt Menschen umfassend in dieser Geschichte. Und dann gibt es aber auch Leute, die das nicht hören wollen. Und denen sagt Jesus, schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr aus der Stadt geht. Das war ein Brauch, den Juden pflegten, wenn sie eine Stadt verließen, der Heiden, haben sie ihren Staub abgeschüttelt, um zu sagen, wir sind keine Heiden, wir gehören nicht zu euch, wir wollen von eurem Schmutz nichts mitnehmen. Man hat sich sozusagen von ihm getrennt. Und wisst ihr, das Zeichen ist so dramatisch, wenn jetzt die Jünger Jesu den Staub von ihren Kleidern und den Schuhen schütteln, dann sagen sie eigentlich zu den Leuten, die die Botschaft abgelehnt haben, ihr seid nicht besser als die Heiden. Ihr habt es nicht angenommen, was Gott euch in Jesus angeboten hat. Es war sozusagen ein letztes Angebot, dass die Menschen doch noch merken, wie dramatisch ihr Verhalten ist, dass sie die Boten Jesu weggeschickt haben. Aber wisst ihr, das Schöne ist, dass sie ja nicht nur das erleben, sondern sie erleben auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das wird bis heute so sein. Wenn wir für Jesus unterwegs sind, werden wir das Gleiche erleben wie Jesus und wie die Jünger. Jesus hat ein paar Verse vorher eben das Gleiche erlebt. In Nazareth wird er abgelehnt, die Leute wollen ihn nicht auf ihn hören. Und wenn wir Jesus bezeugen, erleben wir das Gleiche, dass Menschen zum Glauben kommen und andere vielleicht davon abgeschreckt werden und sagen, nee, das möchte ich nicht. Das heißt aber nicht, dass man nicht von Jesus reden soll, im Gegenteil. Man soll es tun und sie tun es und sie erleben, Menschen verändern sich. Nur noch ein drittes, ganz kurz. Jesus führt sogar noch ein Nachgespräch mit ihnen, damit man sieht, wie bewusst ihm das war, wie das wirklich so durchdacht war. In Markus 6, Vers 30 lesen wir noch, die Apostel kehrten zu Jesus zurück, berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Und es ist wahrscheinlich nicht nur so, dass sie erzählt haben, sondern Jesus ihnen auch Rückmeldung gegeben hat. Das sieht man gleich an einer anderen Stelle. Wisst ihr, das ist auch für dich und für mich wichtig, wenn du etwas für Jesus tust, vielleicht auch das erste oder zweite Mal, ist gut, es gibt dir jemand eine Rückmeldung. Vielleicht hast du es noch nicht so erlebt, dann kann man manchmal auch bitten und sagen, gib mir eine Rückmeldung, wenn ich das erste Mal moderiere oder Kindergottesdienst mache oder eine Bibelarbeit halte. Ich wäre echt dankbar, wenn du mir eine Rückmeldung gäbst, wie das so gewirkt hat. Das ist gut, Jesus macht es hier. Als in Lukas Evangelium die 70 oder 72 zurückkehren, lässt Jesus sie auch erzählen. Und dann heißt es von den 70, sie freuen sich und sie sagen sogar Jesus, Herr, in deinem Namen haben wir Teufel, Dämonen ausgetrieben. Und Jesus freut sich, dass sie etwas bewirkt haben. Er sagt ihnen sogar, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und er sagt, er freut sich, Gott im Himmel freut sich über das, was geschehen ist. Aber Jesus gibt ihnen eben auch noch eine Rückmeldung, eine kritische Rückmeldung. Die habe ich euch nochmal mitgebracht. Das gehört zum Feedback auch dazu, zur Rückmeldung. Jesus sagt ihnen, freut euch aber nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was macht Jesus? Er sagt ihnen, sie sollen nicht stolz werden auf das, was durch sie geschehen ist, sondern immer wissen, dass Gott der war, der das gewirkt hat. Natürlich darf man sich freuen, aber sie sollen nicht stolz werden. Sie sollen sich darüber freuen, dass sie Kinder Gottes sind. Das ist wichtig. Also nochmal für dich, wenn du irgendwo mitarbeitest, dir steht sozusagen das Recht zu, dass dir jemand auch eine Rückmeldung gibt. Wir als Ältestenkreis wollen das auch gerne tun in den Bereichen, wo wir einen Einblick haben. Komm auf uns zu und sag uns einfach, wir hätten auch gerne da mal eine Rückmeldung. Manchmal machen wir das auch von uns aus. Aber es wäre gut, wenn man das auch ein Stück weit einfordert, weil es wichtig ist und Jesus das hier den Jüngern auch deutlich macht. Also ich komme zum Schluss. Was nehmen wir aus der Predigt mit oder was können wir mitnehmen? Also das Erste war, dass ich gesagt habe, wir sind eingeladen, wie die Jünger, durch das Wort Gottes zu lernen, in der Bibel zu lesen. Eins meiner Lieblingsdinge ist immer noch, wenn der Bibel irgendwas lese, was ich scheinbar noch nie gelesen habe, was nicht sein kann. Ich habe es wirklich schon öfters mal gelesen. Wenn ich da etwas lese und denke, das ist mir noch nie so aufgefallen. Und dann etwas, wo ich denke, ein richtiger Schatz, der da drin steckt, freue ich mich jedes Mal. Wenn das so passiert, finde ich gut. Also es ist bis heute auch noch so, wie Luther, der gesagt, die Bibel ist ein Kräutlein, das man reiben kann, kommt immer wieder neuer Duft raus, es lohnt sich. Wir sind aufgefordert, Jesu mit Leib und Seele nachzufolgen. Wir lernen durch Nachfolge. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann er uns prägen. Und wir sind aufgefordert, durch Tun zu lernen. Es gehört dazu, dass wir uns von Gott als Werkzeuge gebrauchen lassen. Wisst ihr, manchmal kann Gott am meisten in deinem Leben verändern, wenn du bereit bist, etwas für ihn zu tun. Wenn du dich einbringst, wenn du deine Gaben einbringst und Gott dir einfach zeigt, was durch dich geschehen kann, wie er dich gebraucht. Das bewahrt vor so einem verkopften Christsein oder vor einem Christsein, das nur konsumiert. Das gibt es manchmal, das ist aber nicht das Ziel Gottes für mein Leben, dass wir nur Konsumenten sind, sondern dass wir das, was wir mitbekommen haben, einsetzen in der Abhängigkeit von Gott. Wir sind wie die Jünger gebraucht und dürfen wie die Jünger erleben, wie Gott wirkt. Und ich finde, das ist ein großes Vorrecht und dafür bin ich dankbar. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du die Jünger auf so eine gute, geschickte, positive Art anleitest und lehrst. Ja, dein Reden war interessant. Du hast Jünger mit dir mitgenommen, dass sie von dir direkt lernen können, in der Begegnung mit dir geprägt werden. Und heute haben wir das auch so besonders gehört, dass die Jünger auch dadurch lernen, dass du sie einsetzt und ihre Gaben gebrauchen lässt. Ich danke dir, dass das auch heute noch gilt, dass du uns als Werkzeuge gebrauchen möchtest, dass wir Mitarbeiter Gottes sein können. Ja, das ist wirklich ein Vorrecht. Aber gib, dass wir es tun aus der Sammlung, dass wir erst bei dir sozusagen von dir herkommen mit dem, was du uns gibst, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir nicht uns in der Hektik aufreiben und vieles tun, aber am Ende vielleicht wenig rauskommt, sondern dass wir von dir herkommen, bei dir auftanken, in der Gemeinschaft von dir auch die Aufträge mitnehmen, die für uns dran sind. Und ich danke dir, dass wir dann auch erleben dürfen, dass du uns gebrauchst. Vielleicht erleben wir es wie die Jünger, dass manche dann davon gar nichts hören wollen und andere offen sind. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Aber trotzdem haben die Jünger das so erlebt, dass du etwas bewirkt hast, dass Menschen auch zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir uns einbringen, dürfen wir erleben, dass du auch uns gebrauchst und auch durch uns etwas bewirken kannst zu deiner Ehre. Darum wollen wir am Ende dich loben und preisen und dir von Herzen danken, dass du der Herr bist und dass du uns veränderst und prägst durch deinen Geist und dass du uns aufrufst, mit im Training zu bleiben, mit dir unterwegs zu sein und zu staunen, was du tun wirst. Amen. Wir singen ein Lied.